Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie heute Ann-Kathrin Jeske. Schön, dass Sie zuhören. In Italien reißen die teils gewaltsamen Proteste gegen Corona-Maßnahmen nicht ab. Rechtsextreme haben auch in dieser Nacht Feuerwerkskörper gezündet und Flaschen auf Polizisten geworfen. Dazu gleich ein Gespräch mit Andrea De Petris vom Zentrum für europäische Politik. Außerdem, die EU-Mitgliedstaaten wollen ihre Pandemiepolitik besser koordinieren. Wir schauen in eine europäische Grenzregion, in der sich 4 Mitgliedsländer schon jetzt grenzüberschreitend absprechen. Und immer mehr Geflüchtete kommen auf den Kanarischen Inseln an. Die Sorge vor einem weiteren Elendslager wie auf den griechischen Inseln wächst. Proteste gegen Corona-Maßnahmen gehören in Deutschland seit Monaten zur Normalität in der Pandemie. In Italien aber fangen sie gerade erst richtig an. Seit dem vergangenen Wochenende demonstrieren landesweit tausende Menschen gegen Verschärfungen der Pandemie-Maßnahmen. Allen voran Gastronomen, aber auch Taxifahrer, Gewerbetreibende und Künstler. Sie sind von den seit Montag geltenden Beschränkungen besonders betroffen. Tagsüber verlaufen diese Proteste überwiegend friedlich, die Bilder aus der Nacht aber zeigen eingeschlagene Fensterscheiben, brennende Autos und Feuerwerkskörper, die auf Polizisten fliegen. Gestern traf es Verona, wo etwa 500 Menschen randalierten. Die italienische Innenministerin Luciana Lamorgese machte gestern Hooligans, rechte Gruppierungen, Jugendliche mit Vorstrafen und organisierte Kriminelle für die Ausschreitungen verantwortlich. Darüber spreche ich jetzt mit Andrea De Petris vom Zentrum für europäische Politik in Rom. Herr De Petris, sind diese Ausschreitungen gezielt von rechten Gruppen provoziert oder entlädt sich da die Unzufriedenheit einer breiten Masse?
Ja, guten Morgen. Ich würde sagen beides. Es gibt tatsächlich eine Protesten von Kategorien von Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die von den letzten Maßnahmen schwer betroffen sind, die ihre Unzufriedenheit auf Straße demonstrieren wollte. Auf die andere Seite gibt es aber andere Gruppen von organisierten Menschen, die eben ganz andere Art und Weise die Proteste ausführen, die hochwahrscheinlich nicht direkt von diesen Maßnahmen betroffen sind. Die wollen da eher die schwierige Lage in Italien ausnutzen, um ihre politische Ziele zu verfolgen und die Regierung, die Politik unter Druck zu stellen.
Italien hatte ja lange einen sehr strikten Lockdown, einen sehr viel härteren Lockdown, als wir das in Deutschland gesehen haben. Und die jetzt verhängten Maßnahmen in Italien sind im Vergleich zum Frühjahr relativ moderat. Also Restaurants dürfen zum Beispiel nur noch bis 18 Uhr geöffnet haben, Schulen und Kitas aber bleiben offen. Warum also brechen diese Proteste in Italien gerade jetzt aus? Wie erklären Sie sich das?
Also tatsächlich ist es so, dass gewisse Maßnahmen eben im Frühjahr sehr schwer waren. Damals, am Ende dieser ersten Phase der Pandemie, sagen wir mal Ende Mai, Anfang Juni, wo anscheinend die Ausbreitung des Coronavirus nicht mehr so stark war, haben viele gehofft, dass die schwerste Lage vorbei war. Das hat auch die Politik dazu ein bisschen angedeutet, dass quasi jetzt im Sommer, hat man damals gesagt, ist jetzt die Lage nicht so schlimm, man muss aufpassen, aber wir können uns etwas mehr leisten als sonst. Jetzt, wo die Pandemie wieder so schwierig geworden ist, wo die Lage so schwer in Italien, in Krankenhäusern und so weiter so schwierig geworden ist, braucht man wieder strengere Maßnahmen. Auch wenn nicht so schlimm sind wie im Frühjahr, das betrifft die Kategorie von Menschen, die inzwischen zum Beispiel in Restaurant oder in Schwimmbäder und so weiter viel Geld investiert hat in diese Monate, um die Sicherheit in ihre eigenen Strukturen zu verwirklichen. Und jetzt, wenn sie merken, dass sie trotz aller Investitionen wieder ihre Restaurants, Lokale und Bars wieder teilweise schließen müssen, fühlen sie sich ein bisschen betrogen von der Politik.
War das also ein Fehler in der Kommunikation von Premier Giuseppe Conte, dass er die Bevölkerung nicht genügend darauf vorbereitet hat, dass es im Herbst erneut zu Einschränkungen kommen könnte?
Ich glaube teilweise ja. Tatsächlich, das Problem mit der Kommunikation war schon ein großer Teil in der ganzen schwierigen Lage, die im Moment Italien betrifft. Man hat versucht, Schritt nach Schritt so wenig wie möglich einzuschränken. Auf der anderen Seite hat versucht auch zu erklären, dass die Lage Woche nach Woche schlimmer geworden ist und wir muss immer noch sehen, was die erste neue Maßnahme vom Anfang Oktober, welche Wirkungen diese neue Maßnahme, nicht die aktuelle, auf die Pandemie haben werden. Das werden wir wahrscheinlich bis Ende des Monats oder Anfang November sehen können. Die letzte Maßnahme, die letzte Lockdown-Maßnahme sozusagen, die in den letzten Tagen rausgegeben worden sind, werden erst Mitte November eventuell eine Wirkung haben. Das Ganze ist von der Politik nicht richtig kommuniziert worden. Man hätte vielleicht ein bisschen mehr auf eine Vernünftigkeit der Menschen zu appellieren und zu sagen, wir möchten es gerne anders haben, können wir aber nicht. Und wir brauchen deswegen so wenig wie mögliche Leute auf Straße momentan. Das ist Hauptziel und das hat noch nicht die Politik richtig kommuniziert.
Jetzt hat Premier Giuseppe Conte schon reagiert. Er hat Milliardenhilfen für Kleinunternehmen, Gastronomen, die Tourismus und auch die Kulturbranche versprochen, nachdem diese Proteste ausgebrochen sind. Wie groß ist denn die wirtschaftliche Not in Italien?
Das ist schwer zu sagen, weil das sind eben so Kategorien betroffen, wo auf einer Seite die Besitzer der Restaurants zum Beispiel sind, auf die andere Seite sind die Angestellten, die zum Beispiel in Restaurant arbeiten oder Bars. Das ist sehr schwierig momentan zu bewerten. Wir reden sowieso jedenfalls von Milliarden, einige sprechen von 10 Milliarden, einige andere von 20. Das Problem ist, man wird damit gerechnet, wie viel Geld diese ganze Strukturen bekommen sollten, je nach was sie im vergangenen Jahr verdient haben. Das kann man nicht genau einschätzen momentan. Dazu muss man sagen, es gibt Kategorien, die Finanzhilfen schon im März, April, Mai bekommen sollten und bisher noch nicht richtig bekommen haben. Und das verursacht auch die Angst bei den letzten Maßnahmen, dass auch in diesem Fall die Finanzhilfe erst später kommen wird.
Vielen Dank, Andrea De Petris, Direktor am Zentrum für europäische Politik. Er fasste für Sie die innenpolitische Lage in Italien anlässlich der dortigen Proteste gegen Corona-Maßnahmen zusammen. In Brüssel treffen sich heute die EU-Mitgliedstaaten zu einem digitalen Corona-Gipfel. Sie wollen eine einheitlichere Pandemiepolitik vereinbaren. Dazu äußerte sich gestern schon EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Wir haben ja alle in dieser Krise gelernt, dass der reine nationale Blick sehr schnell an seine Grenzen gerät und dass es uns enorm stark macht, wenn wir als 27 europäisch gemeinsam handeln.
Keine Alleingänge also, wie im Frühjahr, mahnte die Kommissionspräsidentin. Damals hatte beispielsweise Deutschland ein Exportverbot für Schutzkleidung verhängt. Stattdessen sollen jetzt die verschiedenen Corona-Apps miteinander verknüpft werden und durch besseren Informationsaustausch soll EU-weit ersichtlich sein, wo es gerade freie Intensivbetten gibt, um nur zwei Beispiele der Koordinierung zu nennen. In der Grenzregion zwischen Deutschland, Luxemburg, Frankreich und Belgien gibt es längst eine grenzüberschreitende Kooperation. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin für das Saarland, Tonja Koch. Frau Koch, erklären Sie uns doch mal, was sind denn die größten Herausforderungen in so einer Grenzregion? Warum ist die Koordinierung dort so wichtig?
Die Koordinierung ist sehr wichtig und sie ist sehr schwierig. Und das hängt damit zusammen, dass es im Grunde genommen bei den Beteiligten um ganz verschiedene Ebenen geht, die hier zusammengeschaltet werden müssen. Sie haben mit Luxemburg einen Nationalstaat, das Saarland ist ein Bundesland und Sie haben den französischen Osten, diese sogenannte Grand Région, also eine Region. Und alle sind sie mit unterschiedlichen Kompetenzen ausgestattet und das erschwert im Grunde die Zusammenarbeit und verlangsamt auch häufig die Prozesse. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Seit Jahren verkehrt eine Straßenbahn zwischen Saarbrücken und dem französischen Saargemünd. Zu Beginn der Pandemie aber wurde diese Verbindung gekappt, weil Deutschland die Grenzen schloss. Die Menschen haben das A. nicht verstanden, B. als massiven Eingriff in ihren Alltag empfunden und weil über ihre Köpfe hinweg entschieden worden ist und die Region war dann sozusagen machtlos.
Die Kooperation hat also im Frühjahr scheinbar nicht so gut funktioniert. Dennoch gibt es eine Arbeitsgruppe dieser verschiedenen Regionen eigentlich schon sehr lange. Die hat eine lange Tradition. Wie sieht diese Kooperation denn genau aus und wofür wird sie eigentlich genutzt?
Ja, es gibt regelmäßige Treffen, die wurden bereits 1995 auf die Schiene gesetzt. Und zwar treffen sich die Regierungen oder das heißt also, das sind die Landesregierung, die Nationalregierung aus Luxemburg, die Vertreter der Regionen Belgiens und Frankreichs und es wird sich auf parlamentarischer Ebene ausgetauscht und im Mittelpunkt stand ganz lange Zeit der Arbeitsmarkt. Denn nirgendwo sonst in der Europäischen Union pendeln so viele Menschen täglich hin und her über die Grenzen. In diesem Raum sind das pro Tag 250.000 Menschen und die müssen mit einheitlichen Standards umgehen, damit das reibungslos funktioniert und das ist auch erreicht. Der zweite große Punkt, wo sehr viel zusammengearbeitet wird, schon seit langer Zeit, sind die Universitäten. Sie kooperieren sehr stark. Hier gibt es, also da musste man nichts mehr auf die Schiene setzen, übergeordnet. Das ist gewachsen und auch im Tourismus gibt es Anstrengungen für Gemeinsamkeiten.
Was hat denn diese Arbeitsgruppe jetzt konkret in der Pandemie schon an Koordination auf die Beine gestellt?
Ja, auch diese gibt es, die Sie gerade erwähnen, diese Arbeitsgruppe, die sich mit diesen Folgen der Pandemie beschäftigt, weil im Frühjahr war es halt eben ein Schock für die Leute. Diese mehrwöchige Grenzschließung hat dazu geführt, dass zum Beispiel ein Familienvater seine Kinder nicht sehen konnte, die zwar nur einen Kilometer weit weg wohnten, aber eben in einem anderen Land. Und da konnte er eben nicht hin, weil die Grenzen zu waren. Die Wege für die Pendler waren mühsam. Der Handel verlor einen großen Teil seiner Kundschaft. All das hat dazu geführt, dass man diese Verhandlungen über einen gemeinsamen Pandemieplan auf die Schiene gesetzt hat, in die Wege geleitet hat. Allerdings muss man sagen, dass man nicht wirklich sehr weit gekommen ist. Es gibt aber trotzdem Fortschritte, berichtet die Vorsitzende des Europaausschusses im Saarländischen Landtag, Helma Kunteis.
Es ist gelungen, dass wir auf allen Seiten, also diesseits und jenseits der Grenzen, feste Ansprechpartner haben, die sich austauschen können. Und wenn ein Fall festgestellt wird, werden sofort dann die französischen oder auch die luxemburgischen Behörden informiert, sodass eine Nachverfolgung realistisch ist. Und das ist, glaube ich, für die aktuelle Situation unglaublich wichtig.
Allerdings ist man nicht so weit, wie man erhofft hat, weil es fehlen noch einige Punkte. Der Fortschritt, es geht also an dieser Stelle doch sehr langsam.
Da ging es also um die Gesundheitsämter, das war gemeint, richtig?
Ja, genau, dass diese Nachverfolgung funktionieren kann. Denn wenn zum Beispiel Quarantänen angeordnet werden müssen, dann muss das in dem Land geschehen, in dem derjenige da auch wohnt. Da kann ein anderes Land nicht eingreifen. Das heißt, die Gesundheitsämter brauchen diesen Austausch, um nachverfolgen zu können und auch das Notwendige anordnen zu können.
Eine kurze Frage zum Schluss. Wie sieht es denn aus, was die grenzüberschreitende Behandlung von Covid-19-Patienten angeht? Im Frühjahr hatte Deutschland ja beispielsweise Patienten aus Frankreich aufgenommen. Ist das jetzt im Herbst auch so unproblematisch möglich?
Also die Krankenhäuser sind gerüstet für den Fall, dass also die Intensivkapazitäten jetzt in Frankreich oder in Belgien oder wie auch immer nicht ausreichen sollten. Es gibt auch entsprechende Zusagen der grenznahen Bundesländer, dass das so geschehen kann. Aber wenn es dazu kommt, dann brauchen wir auch noch einmal eine politische Entscheidung. Wie wird denn mit den Kosten dieser aufwendigen Verlegung von Patienten umgegangen? Im Frühjahr hatten wir ja diese Situation, dass die Bundesregierung sich bereit erklärt hat, die Behandlungskosten zu übernehmen. Aber im Interesse der Kliniken muss es einen anderen praktikablen Ansatz geben, weil diese Zusagen sind A, noch nicht gemacht und es gibt keine Automatismen, wie das funktionieren kann. Es gibt zwar eine europäische Regelung, sozusagen einen Rahmen für die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung, aber dieser Rahmen ist nicht ausgelegt für Notfälle, wie es bei Covid der Fall ist, wie sie da kommen, und deshalb muss daran noch gearbeitet werden.
Vielen Dank, Tonja Koch, für diese Einschätzungen. Seit 2006 sind auf den Kanaren nicht mehr so viele Geflüchtete angekommen wie aktuell. Etwa 6.000 waren es laut dem spanischen Innenministerium bis Ende September im Vergleich zu gut 1.000 Menschen im Vorjahreszeitraum. Warum die Zahlen so drastisch ansteigen? Die anderen Fluchtrouten, zum Beispiel die über Libyen, werden mit Hilfe der EU stärker überwacht und so suchen nun viele den Weg über den Atlantik. Fast täglich kommen inzwischen neue Boote auf den Kanaren an. Lokalpolitiker und Lokalpolitikerinnen befürchten nun, dass auf den Kanaren ähnliche Elendslager wie auf den griechischen Inseln entstehen könnten. Magdugge mit einer Reportage von Gran Canaria.
Franziskos Restaurant hat heute den ersten Tag wieder auf. Gäste gibt es kaum. Die Touristenzentren im Süden von Gran Canaria sind noch verwaist. Aber im Vier-Sterne-Hotel gegenüber brennt schon Licht. Da drüben wohnen keine Touristen, sondern schwarze Migranten, die auf die Insel gekommen sind. Vor einem Monat war das Hotel noch geschlossen. Jetzt haben sie es nur geöffnet, um diese Leute unterzubringen. Denn sie wissen nicht, wohin mit ihnen. Rund 2000 Migranten sind derzeit in Hotels auf den Inseln untergebracht. Denn die Sammelunterkünfte sind schon voll. Mehr als 800 harren im Hafen von Arginegin aus, im provisorischen Erstaufnahmelager. Dabei ist es nur für die Hälfte ausgelegt. Statt in bequemen Hotelbetten schlafen sie hier auf Wolldecken, auf dem Boden. Die Mole ist ein schmaler Streifen. Mehrere große Zelte sind dort aufgestellt, daneben Dixi-Klos. José Antonio Rodríguez ist der lokale Einsatzleiter beim Roten Kreuz. Er kümmert sich um die Angekommenen. Die meisten von ihnen sind komplett durchnässt. Damit sie sich nicht unterkühlen, bekommen sie neue, trockene Kleidung. Sie können sich dann erstmal duschen und bekommen etwas zu essen, einen heißen Tee und ein paar Kekse. Viele haben seit Tagen nichts gegessen. Da muss es etwas Leichtes sein, damit ihr Magen das auch verträgt. Rund 80% seien Marokkaner. Zuletzt kämen aber auch immer mehr Migranten aus dem Senegal. Alle müssen sie erstmal einen Corona-Test über sich ergehen lassen. Bis das Ergebnis vorliegt, bleiben sie im Hafen. Wer positiv ist, wird isoliert. Das Provisorium sei längst zur Dauereinrichtung geworden, sagt Onalia Bueno, die Bürgermeisterin des Ortes. Sie nennt es das Camp der Schande.
Die haben gerade mal 12 Duschen aufgestellt. Das ist nicht ausreichend, um sich sauber zu halten. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Kanaren sich zu einem zweiten Lampedusa oder Lesbos für Migranten entwickeln.
Die Bürgermeisterin fordert mehr Unterstützung. Spanien und Europa ließen die Inseln mit der Krise allein, sagt auch der Regionalpräsident der Kanaren, Ángel Víctor Torres. Die Krise verlange eine solidarische Antwort, sagte er diese Woche in einer emotionalen Rede. Die Kanarischen Inseln seien ebenso Teil von Europa wie Madrid, Paris oder Brüssel. Torres will, dass das Drama in dem Hafen von Gran Canaria schnell ein Ende findet. Es sollte kein Migrant mehr dort sein. Sie müssten in militärischen oder anderen staatlichen Einrichtungen untergebracht werden. Das haben wir von der spanischen Regierung verlangt. Aber obwohl wir rechtlich nicht zuständig sind, so tragen wir doch eine Verantwortung. Ich werde jedenfalls auf keinen Fall menschliche Schicksale für politische Zwecke ausnutzen. Schicksale wie das des 18-jährigen Senegalesen Dauda. Er ist vor 4 Monaten auf Gran Canaria angekommen. Auf seinem Smartphone zeigt er stolz ein Video der gefährlichen Überfahrt auf dem Boot. Jeden Tag kommt er in den Stadtpark von Maspalomas zum Fußballspielen. Hier gibt es keine Arbeit, keine Schule. Ich mache nichts außer Essen, Schlafen und Sport. Man muss ruhig bleiben und versuchen, die Papiere für die Weiterreise aufs europäische Festland zu bekommen. An seinem Handgelenk baumelt ein blaues Plastikbändchen aus einem All-Inclusive-Hotel. Gran Canaria hat in dieser Wintersaison sehr unterschiedliche Gäste.
Der Bericht von Marc Dugge. Die spanische Regierung hat inzwischen angekündigt, ein Migrationszentrum auf den Kanaren einzurichten, und auch das UN-Flüchtlingshilfswerk plant ein Büro. Damit geht die Sendung Europa heute an diesem Tag zu Ende. Ich bin Ann-Kathrin Jeske und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch den Tag.